kommst eigentlich aus Bayern, ne?
Aus München, ja, das stimmt.
Weil ich finde, dein Dialekt hört sich immer so an, als ob du vielleicht auch so ein bisschen Österreicher wärst.
Lustig. Das habe ich, also das höre ich nicht oft, aber eher als dass man mir sagt, ich klinge wie ein Bayer, sagt man mir, ich klinge wie ein Österreicher.
Ja, was, komisch, ne?
Ich habe keinerlei Verbindung nach Österreich.
Weil mit einem Bayer verbindet man immer so was Grobes und so was Unverständliches, so, ne? Also als Preis denkt man halt immer so, die Bayern, die sind so geschert und so. Das ist natürlich auch gar nicht so.
Nun, bisweilen. Aber das ist eine schöne Erklärung. Ich bedanke mich.
Alleine schon die Vorstellung von dem, was du alles tust, wird ziemlich lang. Henry Maximilian Jakobs ist dein Name. Du gehörst zum Ensemble des Berliner Schauspielhaus, ist das richtig?
Nicht ganz. Ich bin an der Berliner Schaubühne, bin aber nicht im festen Ensemble, sondern ich bin als Gast da.
Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Geboren und aufgewachsen bist du in München.
Da ist er, der Bayer.
Genau, da ist er, der Bayer. Du hast Ebert studiert am Richard-Strauss-Konservatorium, außerdem auch Musikjournalismus. Das ist mir sehr sympathisch. An der Hochschule für Musik und Theater in München. Also du bist bestens ausgebildet.
Ja.
Du bist Sänger und Bassist. Früher bei Tubbe, davor bei Rosalie und Jakob, ohne es wohlgemerkt.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, du hast auch bei Suki schon mal Bass gespielt.
Das ist auch wahr.
Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises in der Kategorie Podcast für Transformer, gemeinsam mit deiner Freundin Christina Wolf. Mhm. Und wir reden heute über deine erste EP, die du unter dem Namen Henry Jakobs rausbringst.
Das bin ich, ja.
Genau, die Bizeps Bizeps heißt.
Ja.
Lass uns ganz plump anfangen. Ist das dein Bizeps?
Selbstverständlich.
Auf dem Artwork, ja.
Ja, darauf lege ich großen Wert.
Muss man da regelmäßig trainieren, Johanna? Das fliegt einem nicht zu, oder?
Ich muss immer den Hund sehr festhalten.
Genau.
Das ist mein Training.
Nachdem du ja jetzt wirklich musikalisch so, also für Künstlerkreise sehr, sehr doll ausgebildet bist, wann hast du denn also muss man schon sagen, die meisten sagen ja immer, ja, also habe ich ja mal einmal so, hatte ich so ein paar Stunden und dann war ich auf einmal in der Band und so. Also die wenigsten sind, glaube ich, so ausgebildet, ne?
Mag sein. Wobei, ich kenne schon auch sehr, sehr gut ausgebildete Leute. Jasmin, Mine zum Beispiel.
Ja. Ja, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das stelle ich mir auch interessant vor, wenn zwei sehr gut ausgebildete Musikfreunde zusammen einen Song machen. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Aber da wir jetzt ein bisschen Raum haben in dem Podcast, wann hast du denn angefangen, dich für Musik zu interessieren?
Ich komme aus einer wahnsinnig unmusikalischen Familie, also wirklich beeindruckend unmusikalisch. Und deswegen, ich glaube, ich habe schon als Kind angefangen, da wurde ich zum Blockflötenunterricht gezwungen. Kann sich vorstellen, dass das für alle Beteiligten nicht lange gut ging. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir selber Gitarre beizubringen. Und dann habe ich einen E-Bass, weil ich eine E-Gitarre haben wollte, dann habe ich den E-Bass dazu geschenkt bekommen. Und dann nahm alles seinen Lauf. Wobei ich mich dann eher in Punkbands und so ausgetobt habe. Und was dazu führte, dass ich in diesem besagten Jazz-E-Bass-Studium immer eher ein, ich formuliere vorsichtig, ein Fremdkörper war. Genau. Und ja, aber das ist so eher die Ecke, aus der ich komme.
Und empfandst du dieses Musikstudium jetzt als, also rückblickend, als sehr bereichernd oder eigentlich eher als trocken?
Ich fand es total an der Zeit vorbei tatsächlich und auf so vielen Ebenen. Also zum einen ist das ganze Kollegium bestand nur aus Dozenten. Es gab eine Dozentin, die hat Musikgeschichte unterrichtet und halt noch so instrumentalmäßig gab es auch noch einige Dozentinnen, aber so die Mehrheit des Kollegiums bestand einfach aus so, es tut mir leid, wenn ich diesen schrapazierten Begriff wieder aufrufen muss, aber aus so weißen alten Dudes. Und es war einfach in erster Linie einfach ein wahnsinnig bescheuerter Jazz-Macho-Sexistenhaufen, die sich wahnsinnig viel auf diesen Jazz eingebildet haben und aber auch so jenseits der Zeit irgendwie gearbeitet haben im Sinne von auch was der Zeitgeist hat, also dass es Computer gibt und sowas und dass man ja auch am Computer Musik machen kann und dass es tatsächlich neben Jazz auch andere Musikrichtungen gibt, die total valide und okay und gut sind. Genau, und insofern würde ich sagen, ein wahnsinnig verstaubtes Unterfangen, das Richard-Strauss-Konservatorium. Damals mittlerweile sind die zusammengelegt worden mit der Hochschule für Musik und Theater. Weiß nicht, vielleicht ist es jetzt voll spitzenmäßig, aber im Nachhinein würde ich sagen, Oh je.
Das ist seltsam, ne? Irgendwie Musik ist ja was, was ich jetzt in erster Linie mit Leidenschaft verbinde. Und wie du jetzt eben schon auch so angedeutet hast, schon allein diese ganzen Namen, Konservatorium, Hochschule, das klingt alles, hat eigentlich schon keinen Bock mehr. Und so war das auch früher, wenn MusiklehrerInnen reinkamen. Und dann dachte man immer schon so rein vom Aussehen, das hat irgendwie gar keinen Bock gemacht.
Ja.
Und ich erinnere mich an den allerersten Song, ich weiß, also irgendwie hat es dann doch Eindruck hinterlassen. Und zwar in der Schule, der erste Song, den wir in der weiterführenden Schule gesungen haben, der hieß Hokey Pokey. Und, kennst du den?
Ich glaube schon, ja.
Und ich, ich habe nur noch im Kopf, dass es irgendwie ein Oh, Hoki, Poki, Poki. Und dann kam eine Zeit, aber mehr ist doch nicht zu tun. Und ich dachte mir schon damals.
Ach, ein deutsches Lied.
Genau. Und ich, wahrscheinlich war das eine Übersetzung von dem eigentlich coolen Lied.
Mhm.
Also das ist wirklich bemerkenswert, wie die das schaffen, in der, also in der normalen Regelschule, einem wirklich
Musik zu töten.
Ja, total. Ja, das ist wirklich, finde ich wirklich krass.
Ja.
Also kann man auch sagen, du bist jemand, der konsumieren ist immer so ein dummes Wort, aber du bist jemand, der sich täglich mit Musik beschäftigt und auch immer Musik hört und ist ein ganz wichtiger Bestandteil von deinem Leben, oder gehörst du zu denen, die sagen,
ja. Ja, das gibt's ja auch. Ich lasse tatsächlich nie Musik nebenbei laufen, weil dazu bin ich zu leicht ablenkbar und versuche immer meinen Input ein bisschen zu regeln. Ich hasse das auch, wenn in Cafés oder sowas, also wenn überall so beschallt wird. Das nervt mich wahnsinnig. Aber ich höre schon viel Musik. Also bewusst im Idealfall.
Ja, seltsamerweise kommt es öfter vor, als man denkt, wenn ich Interviews führe, dass dann wirklich die Leute sagen, also ich höre privat gar keine Musik. Finde ich immer
krass.
Wie würdest du denn jetzt selbst die Musik, die du jetzt als Henry Jacobs machst, wie würdest du die jetzt beschreiben? Oder vielleicht einfach mal den direkten Vergleich zu Turbo. Was ist denn jetzt anders aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, es ist jetzt mehr Popmusik. Davor war ja schon auch immer so ein bisschen Stampf-Stampf. Das ist jetzt, hoffe ich zumindest, nicht mehr so. Kein Stampf-Stampf mehr. Und ich würde sagen, es ist opulenter und opulenter poppig.
Was passiert mit dir, wenn ich sage, ich finde, es hat auch ein bisschen was von Schlager?
Ja, das verfolgt mich. Ich kann mich dem nicht erwehren. Aber das hat der Turbo ja auch. Insofern, vielleicht ist es einfach so.
Ich finde es auch gar nicht schlimm.
Ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe da immer so mit gehadert und dachte mir, ah, was ist jetzt so Schlager-esk? Aber ich glaube, vor allem im Deutschen, wenn dann halt so Themen wie Liebe und dann auch noch große Gefühle oder kleinere Gefühle und opulenter Pop zusammenkommen, dann hat man halt schnell so eine Assoziation. Wenn jetzt der ganze Text auf Englisch wäre, wäre es vielleicht schon gar nicht mehr so. Aber genau, ich glaube, das sind auch so Gewohnheiten, die man einfach mit sich trägt.
Der Klaus Scheuermann, mit dem du bei Turbo gespielt hast, der hat ja die EP gemischt.
Das stimmt.
Aber er ist jetzt kein Teil von dieser Band, das bist jetzt quasi du.
Kein Teil von mir.
Ja, ist er nicht, ne? Hat er aber irgendwie doch so, vielleicht aus Gewohnheit auch ein bisschen Einfluss auf die Musik genommen, vielleicht auch einfach auf freundschaftlicher Basis, oder Produzentenbasis?
So großen Einfluss auf die Musik hat er nicht genommen. Also ich meine, natürlich hat er gemischt und gemastert, das gibt dem Ganzen ja dann auch nochmal so einen Schliff, aber aus der Produktion hat er sich eigentlich ziemlich rausgehalten. Wir verehren und lieben uns immer noch heiß und innig, nur musikalisch bin ich halt jetzt quasi alleine mehr oder weniger unterwegs.
Gleich der Opener, also du formulierst es so ungewöhnlich und schön, indem du fragst, was will die Welt von mir? Und ich fand das eine sehr interessante Herangehensweise, weil die meisten fragen sich natürlich, was will ich von der Welt? Also dieses Egozentrische hat man ja irgendwie immer. Hast du lange an diesem Text gefeilt, weil ich finde ihn sehr ausgewogen?
Vielen Dank. Gar nicht mal so lange. Also er hatte so ein paar Schleifen, aber grundsätzlich flog mir der mehr oder weniger zu, was erfreulich ist. Und manchmal ist, oft ist es auch gar nicht so, aber in diesem Fall war es erfreulicherweise so. Ja, genau. Oh, mein Handy hat gedingst.
Das klang wie eine Stimmgabel.
Genau. Ob ich in der richtigen Tonart rede, habe ich gerade überprüft.
Ja, genau. Hast du im Studium gelernt.
Ja, genau. So
eine Stunde mal anschlagen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Song, auch im Zusammenhang mit diesem Video. Das passt ja natürlich alles komplett zusammen. Der Song thematisiert so deine Geschichte, kann man glaube ich so sagen, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Was ist, in welcher Situation hast du den Song geschrieben?
Den habe ich geschrieben, war das, ja, also am Anfang von Corona, also vor, ich glaube, vor einem Jahr war das dann. Und was es in dem Lied ja geht, sind finde. Also für mich kann ja jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Aber mein Gedanke dahinter war, wenn Entscheidungen anstehen, die einfach so unfassbar groß sind, und das hat ja jeder und jede von uns, dass man einfach überhaupt keinen Plan hat, wie es jetzt weitergehen soll. Wo man sich eben fragt, ja, aber oh Gott, was will denn die Welt von mir? Ich habe doch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und grundsätzlich weiß man aber eigentlich, glaube ich, schon immer, der Bauch zumindest, wo es hingehen soll. Aber der Kopf und die Angst sind halt wahnsinnig schlechte Ratgeber und mischen sich aber trotzdem immer ein. Ich meine, in meinem Fall war die große Entscheidung natürlich die Sache mit der Transition. Mhm. Und das war sozusagen, das Lied beschreibt den Zustand eben vor der großen Entscheidung und die Ahnungslosigkeit und das, wie es alles trotzdem aber nicht weitergeht und dass einfach eine Entscheidung her muss. Ja, und das Gefühl drumherum sozusagen bildet, soll es abbilden.
Mir gefällt das Song so gut, weil, wie du jetzt eben schon angedeutet hast, man kann den sehr schön auf sich beziehen. Ich glaube, jeder kennt diese Situation, dass man an irgendeinem Scheideweg steht oder sich einfach wirklich fragt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Was soll ich denn jetzt machen? Ich empfinde Mine da als diesen, eigentlich ist sie ja kein Gegenpol, aber ich finde das sehr schön, dass da sie noch mit dazukommt. Das entzerrt so dieses, entzerrt diesen Song so ein bisschen.
Ja.
Ich habe jetzt schon angedeutet, also ihr habt beide Musik studiert, ihr seid befreundet. Wie läuft das ab, wenn ihr einen Song zusammen macht? Trefft ihr euch und in 5 Minuten, okay, super, fertig, jetzt lasst uns mal was Leckeres trinken. Oder?
Ganz genau.
Wirklich? Nein. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ihr tagelang da sitzt und euch überlegt, ja, aber warte mal, hier könnte man aber auch noch.
Naja, es war ja auch Corona, deswegen saß halt jeder für sich zu Hause. Ich habe ihr das geschickt und habe gefragt, ob sie Lust hat, das Demo. Und dann hat sie gemeint, ja, hätte sie große Lust, sie findet es spitze. Genau, und dann habe ich so mit Stefan Kaiser heißt der, hat mir bei der Produktion geholfen, das Lied weiter fertig produziert. Und dann war es irgendwann einigermaßen fertig und ich hatte mein Zeug drauf gesungen. Und dann habe ich es ihr nochmal geschickt und sie hat gesagt, ja, ihr fällt sofort was ein, sie macht jetzt was. Und dann ging es bei ihr wirklich relativ wahnsinnig schnell. Und dann hat sie es bei sich zu Hause eingesungen. Genau, und so war es. Und so kam es zustande. Das Gute an Jasmin ist, dass sie, wofür sie sich dann immer entschuldigt hat, was ich aber total gut finde, dass sie total klare Vorstellungen hatte davon, wie ihre Stimme klingen soll und was passieren soll und so weiter und so fort. Ich fand es spitzenmäßig, dass sie so klare Ansagen gemacht hat. Genau, und so ging es dann vonstatten. Also wir saßen nicht zusammen. Vielleicht wäre das, wenn es kein Corona geben würde oder gegeben hätte, anders gewesen oder so, aber dank Corona war es, jeder hat in seinem Kabuff etwas gemacht.
Ich glaube, wenn sie einfach nur ihre ganzen Features mal versuchen würde, live wirklich umzusetzen, dann wäre die schon das Jahr über bedient, ne?
Also ich glaube auch, ja.
Das ist wirklich bemerkenswert, wie sie überall so ihre Spuren hinterlässt. Das so. Finde ich wirklich krass. Und auch in dem Song, das wird man wohl noch sagen dürfen, hast du ja Finna mit dabei und Saskia Lavo von Schrottgrenze. Wie war das da? Konntet ihr da zusammen was entwickeln? Zumindest textlich, denke ich mal. Habt ihr euch da wahrscheinlich kurz geschlossen, oder?
Da war es so, ich habe das Lied produziert, tatsächlich ganz alleine. Und habe das denen, oder ich habe erst beide gefragt, weil ich die so im Kopf hatte, ob sie Lust haben, mit mir was zu machen. Und sie gesagt, ja. Da habe ich ihnen gesagt, okay, ich habe diese Idee. Das wird man nur noch sagen dürfen, dazu ein Lied zu machen. Dann waren sie beide gleich, ja, geil. Und dann bin ich einmal, dann war ich in Hamburg und dann haben wir uns getroffen und ich hatte mein Dings schon eingesungen. Und dann haben wir das, bei Finna zu Hause haben wir uns tatsächlich getroffen und haben da so ein bisschen rumgewurschtelt und sind die Texte durchgegangen. Genau, und dann haben die ihren Teil draufgesungen und so war's. Aber ja, da hatten wir schon einen schönen Austausch einfach zu, weil ja bedauerlicherweise jeder und jede aus einem reichhaltigen Repertoire an Scheiße schöpfen konnte.
Aber du lachst jetzt auch, und das habe ich auch in der Review geschrieben, das empfinde ich als so, als interessant an dem, was du machst, dass trotzdem irgendwie, also zum Beispiel dieser Song fängt so mit einem, also man hat das Gefühl, du lächelst breit und der erste Satz ist, hallo Arschloch. Und das ist irgendwie so in Kombination mit der Musik, hat so diese schon harten Worte, um die es ja da geht, die man quasi als ausgrenzend oder beschimpfend dann irgendwie von anderen hört. Aber trotzdem hat es nicht so eine, Finna sagte selbst mal in einem Interview, so ein Rumgeopfer, sondern es hat so ein gewisses Selbstbewusstsein.
Ja,
und
natürlich
sind wir, die quasi damit auch was anfangen können, die vielleicht schon wissen, dass eine Frage wie, bist du eigentlich schwanger, eigentlich schon eine komplett unnötige Frage ist, weil entweder sagt dir das die Person oder sie möchte nicht, dass du es weißt und kriegst jetzt kein, also also wir sind ja schon tiefer in dieser Materie vielleicht drin, ja, und wissen dann, was man vielleicht nicht sagen darf und was man, ja, vielleicht sagen kann. Gibt es aber auch Stellen, an denen du jetzt hängst, wo du dir, also ich denke, du würdest jetzt nicht sagen, ich bin perfekt, was das angeht.
Nee, das ist auch niemand. Und ich glaube, es ist, glaube ich, auch ein kurioser Anspruch, den man auch vielleicht nie erfüllen kann. So. Und das wird ja immer so dahingestellt von den Menschen, die schreien, wir dürfen gar nichts mehr sagen oder ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen darf. Und das ist einfach eine relativ faule Ausrede. So. Und darum geht's auch nicht. Also klar mache ich Fehler. Es ist halt dann auch die Frage, wie man mit den Fehlern umgeht und ob man sich das vom Gegenüber anhört, so, warum will die Person jetzt dieses oder jenes nicht? Oder warum tue ich mich so schwer damit, das zu akzeptieren und zu verstehen, dass manche Menschen einfach andere Wünsche als ich habe, so. Dann einfach nur alles wegzukanzeln mit, ja, genau, man darf jetzt überhaupt nichts mehr sagen, ist, ja, nee, stimmt leider nicht.
Hast du den Refrain bewusst so gemacht? Also der klingt ja so, als ob man sich so an ein Kind wendet, so, nein, das darfst du nicht. Klingt ja schon so ein bisschen, wie wenn man so ein Kind so auf die Finger so klopft, ne?
ja, stimmt, total. Habe ich tatsächlich bisher noch nicht gedacht, aber so, ja, ich habe manchmal das Gefühl, man muss halt dann wirklich schon, eigentlich trifft es am besten, wie mit einem Kind erklären, nein, das darfst du nicht, du darfst jetzt nichts fragen,
naja. Was da eben in dem Song fragen gesagt wird, genau.
Ja. Was ja eigentlich so selbsterklärend ist. Also ich meine, ich habe immer das Gefühl, mit ein bisschen Aufmerksamkeit und Demut und gesundem Menschenverstand könnten sich eigentlich viele dieser Fragen schon von selbst klären. Also dass ich jetzt zum Beispiel niemanden im ersten Gespräch frage, wie es jetzt mit dem Pimmel ausschaut. Also ja, ist so... Ja. Könnte man eigentlich von selber drauf kommen, aber anscheinend scheint das eine große Denkleistung zu sein, die ich nur nicht durchschaue.
Ja, das stimmt. Wenn ich das richtig verstehe, ich bin mir aber gar nicht sicher, du schreibst aktuell ein Buch zu dem Thema?
Ja, es gibt da so ein paar Dinge, die hoffentlich geschehen. Aber da auch alles so, da ich noch nirgends meine Signatur drunter gesetzt habe, kann ich nicht sagen. Aber hoffentlich passieren Dinge, ja.
Ja, ist eigentlich wirklich schade, weil wir jetzt gerade auch anfangs über Musikunterricht gesprochen haben. Das wäre ja quasi so, die Schule wäre quasi der Punkt, wo es ansetzen könnte, dass man, keine Ahnung, sowas in Gesellschaftskunde oder Ethik oder wo auch immer bespricht, statt irgendwie, wann jetzt Karl der Große irgendwo mal seinen Wimpel irgendwo reingehauen hat. Das vergisst man ja dann sowieso wieder.
Ist leider wahr. Eltern wären natürlich, oder Familie, wäre schon die erste Anlaufstelle, finde ich. Weil klar, zu Hause bekommst du vorgelebt als Kind, wie sich die Welt an manche so dreht. Und Kinder machen halt nach. So. Das heißt, was sie vorgemacht bekommen, machen sie nach. Ich kann es ganz oft an meinen Patenkindern oder den Kindern meiner Freunde, Freundin beobachten. Die orientieren sich natürlich an dir. Und wenn dein Elternteil oder beide Elternteile dauernd irgendwie, ich weiß es auch nicht, schwierigen Quatsch von sich geben, dann kennst du es ja nicht anders und machst es nach. Insofern, und denkst, das ist richtig und so ist es halt. Aber ist ja vielleicht gar nicht so.
Aber dieses Buch, das noch nicht in trockenen Tüchern ist, das richtet sich aber an Erwachsene und nicht an Kinder.
Genau, kein Kinderbuch.
Ein Song, der mir auch, über den ich lange nachgedacht habe, ist dieser Song Bernstein, Zimmermensch. Ich wusste den gar nicht so richtig einzuordnen. Auf der einen Seite ist es irgendwie so eine hoffnungsvolle Hymne, dass man die richtige Person findet. Aber irgendwie klingt es auch so, als ob man nur eine Liebe finden kann. Und irgendwie ist es doch, glaube ich, auch so, dass das Bernsteinzimmer geklaut wurde und gerade nicht auffindbar ist.
Wie es manchmal so ist.
Ja, und ich wusste jetzt nicht so genau. Willst du da auf das eher vielleicht Mysterium Liebe generell raus oder hast du da was Bestimmtes im Sinn gehabt?
Ich befürchte, ich bin ein bisschen verzagt in Sachen Liebe, daher der Bernsteinzimmermensch. Also zum einen das und zum anderen beobachte ich vor allem in Berlin, ich meine, vielleicht beobachte ich es auch nur, weil ich hier halt lebe, immer dieses Lauern auf das Bessere im Sinne von, okay, ich habe jetzt hier vielleicht eine Person, die schon ganz cool ist. Aber eigentlich, glaube ich, stimmt mir was viel Geileres zu. Und eigentlich lauert diese geilere Person auch ums Eck. Ich warte mal lieber ab. Und sobald die dann kommt und das eventuell für den nächsten Monat dann auch gilt, der dump ich die andere Person. Also irgendwie scheint es mir hier so. Auch mit dem, da werden jetzt viele sauer sein, aber die Sache mit denen, wir haben jetzt alle Poly-Beziehungen und so, ja, vielleicht. Ich habe nur gemerkt, für mich ist es ein unmöglicher, also im Sinne von für mich nicht realisierbarer Ansatz. Genau, und daher der Bernsteinzimmermensch, der all diese famosen Eigenschaften, die bei einem alle Widrigkeiten und alle Mängel und alle Defizite auflösen. Ja, der Bernsteinzimmermensch.
Ich habe das so ein bisschen habe ich es auch reininterpretiert, mit diesem nach Farben gestaffelt heißt es, glaube ich. Das klang für mich so ein bisschen so, ja, wenn ich jetzt nicht die perfekte Person finde, dann kann ich mir ja vielleicht eine Person zum Sport machen suchen und mit der habe ich jetzt den gleichen Musikgeschmack und mit dem habe ich dies. Also ich habe da auch so eine gewisse Unentschlossenheit rausgehört. Dann habe ich das richtig gedeutet. Sehr interessant.
Ja,
auf jeden Fall auch ein sehr schöner Song, bei dem man denkt, man weiß sofort, worum es geht. Und je öfter man ihn hört und je genauer man zuhört, umso mehr merkt man, nee, so ganz eindeutig ist es nicht. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du es auch so gemeint hast.
Ah.
Jetzt ist es aber so, dass quasi diese EP ja sich sehr, sehr viel mit dir beschäftigt. Kann man schon so sagen, auch wenn du jetzt nicht quasi intime Geschichten von dir erzählst, hat das alles irgendwie einen Bezug zu dir. Wenn du jetzt aber Schauspieler bist, dann musst du ja quasi genau das Gegenteil machen. Das heißt, du musst jemanden darstellen, der du ja gar nicht bist. Ist es so eine Art von Eskapismus oder was für ein Ausgleich hast du da? Was gibt dir das? Weil ich empfinde es als kompletten Gegensatz zur Musik.
Ich glaube, dass in alles, was man tut, irgendwie so, ich sag's jetzt mal in Sachen Kunst, immer was von einem selbst mit einfließt. Und deswegen ist es selbst, wenn ich jetzt eine Person, die ich nicht bin, wie da an der Schaubühne spiele, ist es ja trotzdem sozusagen meine Art und Weise, diese Person zu spielen und irgendwie fließen auch meine Erfahrungen damit ein und meine Art, Dinge umzusetzen, auch wenn es eine Person ist, die anders denkt als ich und so, aber trotzdem wird es irgendwie durch die eigenen Filter gejagt und deswegen ist es anders, ja, aber dann doch irgendwie auch nur eine andere Form. So, und Musik ist ja auch schon eine Form des Eskapismus, so auch im Sinne von, ich stelle mich jetzt auf eine Bühne und bin unfassbar mutig, das zu tun oder wahnsinnig draufgängerisch und performativ selbstbewusst, obwohl ich in meinem privaten Leben sehr gerne mit Hunden rede und Brotbacke und immens introvertiert bin. So.
Du bist jetzt auch aktuell, glaube ich, in der Spielpause, ne? Ihr habt jetzt gerade keine Auftritte.
Genau, du meinst an der Schaubühne?
An der Schaubühne, genau.
Ja. Da spielen wir wieder im August. Das heißt, die Schaubühne selbst hat keine Spielpause oder keine Sommerpause. Die spielen en suite mit anderen Stücken, aber das Stück, wo ich mitmache, hat eine Pause.
Wen spielst du denn in diesem Stück? Worum geht's denn da?
Also das Stück heißt Das Leben des Vernon Subotex von Virginie Despentes. Das ist der erste Teil von diese Buchreihe, ist eine Trilogie. Das Stück handelt von besagtem Vernon Subotex, der ehemals ein Plattenverkäufer war und dann diesen Laden verliert und sein Zuhause verliert und alles verliert und sich dann so bei Freunden, Freundinnen unterschlüpft. Sozusagen, man sieht seinen Weg, wie er dann auf der Straße landet. Und es ist ich finde, sehr schlaue Gesellschaftskritik, gut geschrieben.
Und hat auch Bezug zur Musik, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Insofern hat das doch auch wieder viel mit mir zu tun, weil ich auch nicht nur eine Rolle habe in dem Stück, sondern auch in der Band mitspiele.
Sehr schön.
Und so findet alles wieder zusammen.
Sehr schön. Es gibt so vielleicht so drei, vier, das kennst du garantiert auch, gibt so drei, vier prominente Menschen, mit denen fühlt man sich irgendwie so verbunden, obwohl man die noch nie gesehen hat. Einfach so über die Kunst denkt man, das ist eine Person. Also das ist ja eins zu eins mein Innenleben. Und du spielst mit Joachim Meyerhoff in diesem Stück, ist das richtig?
Das ist richtig.
Das wäre für mich so eine Person. Darum beneide ich dich sehr. Und ich finde auch die Erzählweise in seinen Büchern, ich weiß nicht, ob du schon Bücher von ihm gelesen hast, die weist auch Parallelen zu deinen Texten auf, weil er ist auch irgendwie immer bemüht, das Schöne zu finden und dem Durchschreiten von Tälern auch irgendwie was Gutes abzugewinnen. Fühlst du dich damit beschrieben? Weil so empfinde ich dich, dass du bereit bist anzunehmen, dass es auch unschöne Momente im Leben gibt, um das komplett zu machen.
Ja, ich befürchte, alles andere wäre eine Utopie. Man freut sich vielleicht an Gipfeln mehr, wenn man davor in einem Tal hockte.
Ja, das stimmt. Das hast du schon gesagt, das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Muss man vielleicht einmal im Leben erlebt haben, dieses Gefühl dann danach.
Oder diverse Male.
Ja, oder diverse Male, um einfach zu. Also natürlich, währenddessen denkt sich niemand, wow, läuft gerade super scheiße, wird bestimmt toll danach.
Der Gipfel wird wundervoll.
aber danach denkt man sich dann schon so, ach gut, da wäre ich vielleicht sonst gar nicht hingekommen.
Ja,
jetzt kommt, glaube ich, die EP, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar schon morgen raus.
Es ist wahr, am 3. August.
Was wirst du machen, wenn morgen dieser große Tag ist? Feierst du das irgendwie?
Ich bin ganz schlecht im Feiern von solchen Gelegenheiten. Ich bin immer so, ach ja, das wäre jetzt schön. Und dann rede ich wieder mit irgendeinem Hund und bin abgelenkt. Aber genau, insofern, warte mal, habe ich irgendwas geplant? Nein, oh Gott. Aber vielleicht gehe ich mit Klaus Pizza essen oder so. Oder, siehst du, ich bin schon völlig überfordert. Partys, ich bin wahnsinnig schlecht in sowas.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist für dich wahrscheinlich dieser Schaffensprozess an sich so das Highlight erstmal und vielleicht auch das Live-Spielen, oder?
Ja, theoretisch schon. Es ist gerade wegen Corona ein bisschen verzwickt mit dem Live-Spielen. Aber genau, also ich bin wahnsinnig froh, dass die EP jetzt endlich rauskommt, weil es war so ein bisschen ein beschwerlicher Weg dahin. Während Corona, alles war wahnsinnig schwierig, alles war verkantet. Deswegen würde ich mein Gefühl bezüglich morgen in erster Linie mit "Ich bin froh" beschreiben, dass es endlich vollbracht ist.
Hast du schon eine Live-Besetzung? Könntest du theoretisch, wenn dich jetzt jemand anfragen würde, nächste Woche auch ein Konzert spielen mit den Songs?
Ich spiele nächste Woche ein Konzert. Ah, nee, diese Woche.
Siehste, da gibt's doch schon ein Highlight. Das hast du jetzt gesagt.
Achso, ja, ich bin schlecht im Highlighten.
Ja, das hat jetzt zwei noch unterschlagen. Wo denn?
Wo denn? In Greifswald. Da gibt es ein kleines Festival. Das ist diesen Freitag. Ja, ich sage nichts Falsches. Freitag, da spielen auch Waving the Guns und Queen Who. Mhm. Das findet im Audiolied-Kontext statt. Organisiert Audiolied dieses Festival? Ja, tun sie. Oh gut. Genau, das mache ich und ich werde es auch noch posten. Es gibt noch ein paar Termine diesen, ich sage mal, Sommer und Herbst. Einen in Hamburg, das weiß ich gerade, im Hafenklang. Mhm. Warum kenne ich mich so schlecht in meinem Leben aus? Ah, und ich weiß noch was, am 6.10. im Badehaus in Berlin. Ich werde es posten, aber genau.
Ich würde jetzt gerne abschließend nochmal die Pizzasache aufgreifen. Du hast jetzt gesagt, Pizza. Du gehst mit Klaus Pizza essen vielleicht.
Ja.
Ich habe eine Vermutung, aber welche Pizza, was sind deine Lieblingspizza?
Ich weiß ganz genau, dass du auf den Sauerteig hinaus willst.
Nee, wieso?
Ich weiß, das habe ich jetzt so antizipiert. Ich rede ja sehr viel von Sauerteig und ich war mit meinem Sauerteig ja auch im Urlaub. Deswegen habe ich mir das jetzt hergeleitet. Ja, tatsächlich gibt es in Berlin in was ist es, Kreuzberg, sehr gute Pizzerien oder Pizzerias?
Ich habe Pizzerians, würde ich sagen.
Pizzerian. Okay. Ja. Wirklich sehr gutem mit sehr guter Sauerteigpizza. Exzellent.
Und Belag ist zweitrangig. Der Teig ist wichtiger. Teig ist fast wichtiger als der Belag, oder?
Es ist ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Es muss schon auch eine sehr, sehr gute Tomaten sein und nicht dieser Analogkäse, das ist ja alles Unfug, sondern halt Mozzarella.
Stimmt. Das heißt, falls es nicht klappen sollte mit dem Buch, das du geplant hast, könntest du theoretisch auch ein Sauerteigbuch rausbringen.
Oh, ich habe ja immer das Gefühl, ich bin da noch gar nicht gut genug und kenne mich nicht gut genug aus, auch wenn ich jetzt schon wirklich viel Zeit mit meinen Sauerteigen Marien-Luise und Bianca Bülow verbracht habe, aber ich weiß nicht, ob es jetzt schon soweit wäre.
Das nehme ich als Anregung mit. Ich habe nämlich auch Sauerteige. Das nehme ich als Anregung
mit. Wie heißen die?
Eben gar nicht heißen die. Ah! Das ist ja eigentlich richtig unverschämt.
Die brauchen Namen.
Ja.
Das ist super wichtig.
Das nehmen wir als Anregung mit, weil das ist wahrscheinlich wie mit Pflanzen reden. Das bringt bestimmt was. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Henry, für das nette Gespräch.
Und schon wieder habe ich so viel über Brot geredet. Was ist nur mit mir?